BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Das lange Warten auf eine Schupfnudel. Den November nutzte Gurletta regelmäßig, um ihr Körpergewicht zu reduzieren. Meist schaffte sie es, statt zweimal nur einmal pro Tag zum Bischofshof zum Speisen zu fliegen. Schmächtige, wenig nahrhafte Käfer halfen ihr, Heißhungerattacken aufzufangen. Gurletta wusste, wenn die Christkindlmärkte öffneten, weitete sich das Angebot an kalorienreichen Köstlichkeiten ins schier Unendliche. Vor vielen Jahren, so erzählte man sich, gab es in Regensburg nur einen einzigen Markt, nämlich jenen am Neupfarrplatz. Dann kam der Lucretia-Markt am Heidplatz hinzu. Weitere entstanden im Schloss Tonotaxis und in Stadt am Hof. Von den unzähligen kleinen Märkten in den Stadtteilen und vor Einkaufszentren ganz zu schweigen. Und überall wurden Semmeln oder Waffeln zu Boden geworfen, üppige Stücke von Fladenbroten und Kipferln. Doch auf eine Christkindlmarktspeise freute sich Gurletta das gesamte Jahr hindurch. Schupfnudeln am Heidplatz. Auch an diesem Nachmittag spazierte sie vor der Pizzeria neben dem Café Goldenes Kreuz auf und ab. Ihr Blick richtete sich auf eine Bude, in der die Spezialität in einer schmiedeeisernen Pfanne herausgebraten wurde. Zusammen mit Sauerkraut oder Apfelmus wurden sie auf einem Teller von einer Verkäuferin in die Hände eines Menschen gereicht, der sie anscheinend an einem der Stehtische verzehrte. Gelegentlich, das kam zum Leid von Gurletta und ihrer Artgenossen nur selten vor, rutschte eine Schupfnudel bei der Übergabe vom Teller oder der Gast verlor sie aus Ungeschicklichkeit beim Essen von der Gabel. Dann landete ein Stück so groß wie ein menschlicher Daumen auf dem Pflaster. Die Kunst für Gurletta und andere Tauben bestand nun darin, zwischen die vielen Beine hindurch zum Objekt der Begierde zu gelangen, ohne von einem Schuh getreten zu werden. Besondere Gefahr lag in der Luft, wenn Hunde über den Platz gezogen wurden. Diese froren meist, obwohl in zum Teil lächerliche Thermomäntel gepackt, und nutzten die Gegenwart von Tauben, um sich durch selbstgefällige Jagdspiele etwas Bewegung zu verschaffen. »Na, Frau Steinhöfel«, krähte plötzlich eine Frauenstimme, »Sie baden in hochromantischer Weihnachtsstimmung?« Gurletta erkannte am scharfen Klang der Stimme, dass Else Funkenwurf herangeflogen war. Bereits ihre erste Bemerkung zeigte, sie war nur unterwegs, um sich da und dort mit Spötteleien wichtig zu machen. Ihr wollte Gurletta keineswegs verraten, was sie speziell an dieser Stelle erhoffte, weshalb sie selbstbewusst und inhaltslos entgegnete, »Ja, ich genieße die Vorfreude auf Weihnachten.« »Weihnachten«, zischte Else, »das ist doch sowas von spießig. Als Taube des 21. Jahrhunderts sollte man nicht auf dieses Konsumfest hereinfallen. Und denken Sie mal daran, wie dumm die Religion die Menschen gemacht hat. Im Namen des Glaubens haben die Kirchenfürsten ihre Schäfchen abhängig gehalten und ausgebeutet.« Gurletta wusste, dass Else eine überzeugte Atheistin war und folglich für Weihnachten schon aus diesem Grund kein Gefühl aufbringen konnte. Über dieses veraltete Thema müsste eine Taube des 21. Jahrhunderts hinweg sein, gab sie spitz zurück. Sie war stolz auf ihre Schlagfertigkeit. Damit hoffte sie, Else einen Stoß verpasst zu haben, sodass sie abzöge. Sie wollte sich ungestört der Observation widmen. Denn endlich wurden wieder zwei Teller auf den Tresen gestellt. Die Schupfnudeln und das Sauerkraut dampften verführerisch. Eine Frau mit zwei Buben hatte sie gekauft. Offenbar eine Portion für sich und die andere für die Kleinen. Das konnte nicht lange gut gehen. Die Kinder würden gewiss bald in Streiten geraten und dabei jede Menge Schupfnudeln zu Boden schleudern. Darauf spekulierte Gurletta. Aber jetzt kam ein Mann hinzu, wohl der Vater. Der ließ sich ebenfalls eine Schupfnudelportion aushändigen, dann half er beim Tragen und Servieren. Er behielt zudem die Kinder im Auge. Wie ungünstig! Else Funkenwurf schimpfte unterdessen weiter über die Kirche. Es gebe ja unbestreitbar auch im 21. Jahrhundert genügend Beweise dafür, dass die Pfaffen, wie sie sich ausdrückte, noch immer einen zerstörerischen Einfluss auf die Gehirne der Menschen, ja sogar der Tauben hätten. Gurletta wollte das nicht gelten lassen. Sie verwehrte sich dagegen, dass Else in ihren Weihnachtsgefühlen und Sonntagsspaziergängen bei Mittagsläuten Anzeichen von Verdummung sah. Hilfe nahte. Herr Eicher kam des Wegs. Der ältere, gediegene Taubenmann war ein Experte für Heiliglegenden und Bibelgeschichten. Gewiss konnte er Else zum Schweigen bringen. Er begrüßte Gurletta freudig, Else hingegen nur flüchtig. Er kannte Else. Alle Tauben in Regensburg kannten Else. Sogleich, um eine feste Burg gegen Elses Atheismus zu errichten, erzählte er, er habe gerade Krippen auf den Christkindlmärkten besichtigt und einem Figurenschnitzer zugesehen. Das habe ihn seelisch gestärkt. Else verschaffte sich Gehör. Und sagen Sie, wo ist der wissenschaftliche Beweis, dass die Weihnachtsgeschichte nicht erstunken und erlogen ist? »Ich brauche keinen Beweis«, sagte Herr Eicher ruhig. »Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Weihnachtsgeschichte klaffen doch meilenweit auseinander«, kreischte Else. »Den Stern von Bethlehem gab's doch gar nicht. Die Konjunktion Saturn-Jupiter und der Hallesche Komet waren schon viele Jahre früher. Und die Jahreszahlen von Volkszählungen oder Ähnliches passen auch nicht. Noch weniger Herodes der Große. Der war zum Zeitpunkt der Weihnachtsgeschichte bereits tot. Ha! Der ganze Quark wurde ja auch viele hundert Jahre später aufgeschrieben. Kein Wunder, dass nicht stimmt. Alles nur erfunden, um einen Anlass für Unterdrückung und Kommerz zu haben. Es geht darum, an das Wundervolle zu glauben, meinte Herr Eicher. Glauben heißt, nichts zu wissen. Else Funkenwurf und Herr Eicher stritten eine Weile über dieses Thema. Herr Eicher bemühte sich, Else Stiche nicht in seine christliche Seele vordringen zu lassen. Er blieb daher sachlich und höflich. Aber seine Augen trübten sich immer mehr, was zeigte, dass er unter diesen Angriffen litt. Er dachte aber wohl gleichzeitig an Märtyrerlegenden und zog daraus Widerstandskraft. Wie erwartet kämpften die Kinder unterdessen um die Schupfnudeln. Beide waren mit Gabeln ausgestattet, die allmählich zu Waffen im Kampf gegen die Begehrlichkeiten des Bruders wurden. Gurletta hoffte nichts sehnlicher, als dass die Diskussion zu Ende ginge. Sie konnte, würde im nächsten Moment eine Schupfnudel zu Boden fallen, Herrn Eicher jetzt unmöglich mit Else alleine lassen. Gurlettas Blick traf auf Fred Schlamminger. Der saß auf der Schupfnudelbude und guckte herüber. Zunächst wusste Gurletta nicht, ob sie sein Auftauchen freute oder entsetzte. Er war in ihren Augen ein zwielichtiger Altstadtvagabund, aber andererseits auch ein pfiffiger Vater von einer unüberschaubaren Jungtaubenschar. Schlamminger lachte, als er die kleine Gruppe bemerkte und schoss auf sie zu. »Mein Gott, Else, wen nervst du schon wieder?« begann er sofort. In welchem Verhältnis die beiden standen, war Gurletta unbekannt. Schlamminger duzte jeden. »Hey, ich nerve nicht«, schrie Else auf. »Ich verteidige nur die Intelligenz gegen die Verdummung durch die Religion.« Herr Eicher sprach, »Frau Funkenwurf hält die Weihnachtsgeschichte für ein Lügenmärchen.« Er war rot vor unterdrückter Wut, und dagegen verwehre ich mich. »Weil Weihnachten nichts anderes ist als eine hinterhältige Erfindung. Die Kirche hat Kreuzzüge geführt und Hexen verbrannt, und heute spielt sie den Konsumausbeutern in die Hände.« Jetzt holte Fried Schlamminger aus. »Ich sag dir eins, Else, ich hab schon viele Nestlinge großgezogen und alle haben sie Weihnachten geliebt. Und ich mag's auch und meine Frau auch. Ob es einen lieben Gott gibt, kann keiner mit Sicherheit sagen. Den hat noch keiner gesehen. Herr Eicher flatterte auf. Natürlich gibt es ihn. Wäre schön, ja, aber was können der liebe Gott und Jesus dafür, was andere in ihrem Namen gemacht haben? Im Wasser kann man ersaufen, man kann darin aber auch wundervoll herumplanschen. Die Kirche hat alle ersäuft, rief Else Funkenwurf. Der Schlammingerfried machte sich groß. Und was kann die Weihnachtsgeschichte dafür? Die Tauben mögen Geschichten. Jetzt wusste Goletta etwas zu sagen. Die Buchhandlungen und Bibliotheken sind voller Geschichten. Und die Geschichten bringen die Leute zusammen. Schlamminger fuhr fort. Und die Weihnachtsgeschichte mögen sie ganz besonders. Ich erzähle sie jedem meiner Nestlinge und alle sind anständige Tauben geworden. Else protestierte, aber bestimmt nicht wegen der Weihnachtsgeschichte. Goletta schwärmte mit erhobener Stimme. Wenn sie nichts Großartiges erzählen würde, wäre sie längst vergessen worden. Der Disput eskalierte. Schlamminger drohte Else mit seinem rechten Flügel. Else richtete ihren Schnabel gegen Schlamminger. Dann fiel eine Schupfnudel zu Boden. Else Funkenwurf schwieg plötzlich. Sie analysierte die Lage und jagte zwischen Menschenbeinen hindurch auf die Schupfnudel zu. Im Nu hatte sie die fette Beute im Schnabel und zerrte sie hinauf in die Luft. Sie verschwand aus dem Blickfeld ihrer Gegner. Die Aktion Elises war so schnell vonstatten gegangen, dass Goletta, der Schlammingerfried und Herr Eicher erst jetzt registrierten, was geschehen war. Else Funkenwurf hatte aus dem vorweihnachtlichen Konsum Nutzen gezogen. Schamlos. »So eine schöne Schupfnudel«, entfuhr es Goletta. Zu Gorlettas Leidwesen stellte nun die menschliche Familie die leeren Teller aufeinander und brachte sie zur Bude. Weiteres war also nicht zu erwarten. »Haben Sie Hunger?«, fragte Herr Eicher. Der Schlammingerfried bezog dies auf sich und sagte, »Oh, ich bin voll wie eine Mülltonne. Am Kohlmarkt habe ich eine halbe Waffel verfuttert.« Herr Eicher wandte sich deutlich an Goletta. »Und Sie?« »Na ja«, gurrte sie zögernd. »Auf der anderen Seite des Marktes gibt es Baumstriezel in vielerlei Geschmacksrichtungen. Da habe ich öfters Glück.« »Wenn schon keine Schupfnudel, dann eben Baumstriezel.« Das Hefegebäck aus Siebenbürgen, dessen Teig auf Hölzer gewickelt und über offenem Feuer gebacken wird, war zweifelsohne eine angemessene Alternative. Und in Herrn Eicher sah Goletta eine sympathische Begleitung. »Also noch viel Spaß«, rief der Schlammingerfried. »Ich schau mal, ob ich einen Schluck Glühwein abkriege.« Er flog davon. Goletta sprach, »Ich liebe Baumstriezel. Und ich hoffe, Sie erzählen mir auch noch eine Geschichte.« Herr Eicher nickte und lächelte.
BR Heimat lesen.
Das Mandelherz. Obwohl es Tauben nur vergönnt ist, wenige Jahreskreise zu durchleben, hatte sich für Goletta der Ablauf der Weihnachtsfeierlichkeiten längst zu einer Tradition verfestigt. Sie liebte und brauchte diese Tradition, weil sie ihr das Gefühl von wohliger Sicherheit vermittelte und dadurch Schutz bot gegen Einsamkeitsstimmungen, die sich an diesen so emotionshaltigen Tagen womöglich anschleichen wollten. Letzteres gestand sie sich jedoch niemals ein, auch nicht, wenn sie in einen Spiegel blickte und mahnende Worte über dieses und jenes an ihr Gegenüber richtete. Ihre Entscheidung, keinen Taubenmann in ihre unmittelbare Nähe zu lassen, gehörte zu den Säulen ihres Lebens. Denn sie wollte unabhängig bleiben. Und einen Mann, der ihr bot, was sie nicht aus ihrem Ich heraus erzeugen konnte, gab es schlichtweg nicht. Wie in den vergangenen Jahren war sie bei ihrem Bruder Jakob und der Schwägerin Agnes eingeladen. Anschließend wollte sie der Christmette beiwohnen und die Domspatzen singen hören. Das Nest von Jakob und Agnes auf dem nördlichen Domturm ermöglichte eine beeindruckende Aussicht auf das weihnachtliche Regensburg. Meist lag kein Schnee, auch dieses Jahr war keiner zu erwarten. Trotzdem verwandelten die unzähligen Lichterketten in den Gassen und die warm leuchtenden Fenster die Altstadt in eine zauberhafte Landschaft. Die dunkel gewordenen Buden des Christkindlmarktes am Neupfarrplatz, zu denen man hinüberblicken konnte, erinnerten an das trotzige Voranschreiten der Zeit, an die Nichtigkeit des Augenblicks. Auch dieser düstere Aspekt des großen Festes gefiel Goletta. Noch blieben aber einige Tage bis zum heiligen Abend. Goletta musste Geschenke besorgen. Aufwendige Überraschungen waren in der Familie nicht üblich, doch als Gast wollte sie, wie in den vergangenen Jahren, Kleinigkeiten mitbringen für Jakob, Agnes und Fritz. Fritz war der jüngste Nestling. Er war längst Flügge, hauste mit Freunden in einer Halle irgendwo im Hafen, hatte jedoch bislang keine eigene Familie gegründet. Er wollte deshalb Weihnachten zu Hause bei Mama und Papa verbringen. Die weiteren Nichten und Neffen Gorlettas schauten nur noch gelegentlich vorbei. Seit Tagen beobachtete Goletta die Backstube einer Konditorei am östlichen Rand der Innenstadt, um herauszufinden, bei welcher Gelegenheit sie an die vorzüglichen Weihnachtsplätzchen gelangen konnte. Bald durchschaute sie die Abläufe des Betriebes und wusste, wann die Tür zur Backstube unbeaufsichtigt offen stand und freien Einflug ermöglichte. Mutig nutzte sie dann die Chance und schaffte innerhalb weniger Sekunden 3 Stücke nach draußen. Einen Zimtstern für Jakob, ein Mandelherz für Agnes und ein Vanillekipferl für Fritz. Sie versteckte die Beute im Laub, um sie anschließend Flug um Flug in ihren Patrizierturm zu bringen. Glücklich begutachtete sie dort die Plätzchen und schlug sie zuletzt in Geschenkpapier. Weihnachten konnte kommen. Immer wenn sie ihre Behausung verließ, brachte sie eines der Geschenkpakete auf den Domturm, um sich am heiligen Abend das Hin- und Herfliegen zu ersparen. Zweimal war niemand zu Hause, was keine Rolle spielte, weil sie diese Anlieferungen mit ihren Verwandten abgesprochen hatte. Beim dritten Mal traf sie auf ihren Bruder, der gewohnheitsgemäß nachmittags im Nest döste. »Du, Goletta«, gähnte er, »wir haben dieses Jahr übrigens einen weiteren Gast.« Goletta horchte auf. Das war ungewöhnlich. »Bringt Fritz eine Freundin mit?«, fragte sie neugierig. »Nein, Berti kommt.« »Kenn ich diesen Berti?« Die Sorge, dieser Berti könnte die Weihnachtsstimmung negativ beeinträchtigen, hatte sich unverzüglich gemeldet. »Berti Jogel, ich glaube, du hast ihn schon mal bei uns gesehen. Ja, ich weiß, vor ein paar Wochen, als du zufällig vorbeigeschaut hast, war er mit seiner Frau Jolante zum Kaffee hier.« »Ah ja«, sagte Goletta, ohne sich genau erinnern zu können. »Vor 2 Wochen ist seine Frau verstorben. Vermutlich im Stadtpark von Taubenfeinden vergiftet. Das ist ja furchtbar.« »Weil er ein alter Kumpel ist und die Nester seiner Kinder momentan alle überquälen, habe ich ihn spontan eingeladen. Wir können ja nicht zulassen, dass er an Weihnachten einsam zu Hause vor sich hin dümpelt.« »Ja, ja, das ist eine gute Tat von euch.« »Sowas ist doch selbstverständlich.« Jakob war ein etwas arg träger, doch auch ein sehr mitfühlender Taubenmann. Die letztere Eigenschaft schätzte Goletta an ihrem Bruder. Agnes öffnete ebenfalls jedem das Nest, der eine Zuflucht brauchte. Dass dieser Berti am Weihnachtsabend im Kreis der Familie sitzen würde, fand daher Gorlettas uneingeschränkte Zustimmung. Ein Mann, der vor wenigen Tagen seine Gattin auf so tragische Weise verloren hat, darf nicht zuschauen müssen, wie alle anderen Geschenke auspacken, dachte Goletta. Sie flog also nochmals eilig zur Konditorei und ergatterte dort eins der letzten diesjährigen Plätzchen, einen Christbaum mit Zuckerguss. Rasch war auch er verpackt und am Vormittag des Heiligabends zu Jakob und Agnes gebracht. Goletta forschte in ihren Erinnerungen, ob sie ein Bild von diesem Berti hervorholen konnte. Tatsächlich fiel ihr wieder ein, wie die Begegnung mit dem Ehepaar Jogel damals auf sie gewirkt hatte. Mit der Frau, also mit Jolante, war sie sich in der kurzen freundlichen Plauderei schnell einig geworden, dass die fortschreitende Sanierung der Altstadt die Lebensbedingungen der Tauben bald unerträglich gemacht haben werde. Der Mann war eine stattliche Persönlichkeit, durchaus sympathisch, aber zu sehr mit Jakob in ein Gespräch über Flugsport verwickelt, als dass sie von ihm einen aussagekräftigen Eindruck hätte gewinnen können. Das Nest von Jakob und Agnes sowie dessen unmittelbare Umgebung waren weihnachtlich geschmückt. Sie hatten Tannengrün von Marktbuden gerupft und bunte Bänder aus Abfalleimern geborgen und herauf in den Turm transportiert. Dies war angesichts der wenigen schmalen Risse in den Taubenschutznetzen eine fulminante Leistung. Den Schmuck hatten sie anschließend mit viel Liebe zum Detail auf dem Boden ausgelegt, sowie in Ritzen von Verzierungen in den Mauern und Geländern gesteckt. Fritz sei noch unterwegs, hieß es, als Gurletta ankam. Er wollte noch zum Christkindlmarkt im Hof von Schloss Thurn und Taxis. Der war zwar schon seit gestern geschlossen, aber Fritz hoffte, im Müll noch eine Waffelschale zu finden. Für die eigentliche Festspeise war aber schon gesorgt. Agnes zog gerade ein ansehnliches Stück Baumstriezel, einen halben Lebkuchen sowie zwei Schupfnudeln auf eine weinrote Serviette. Berti Jogel half Jakob, einen schlanken Tannenzweig aufrechtzustellen und mit einer Schnur an einer Werkzeugkiste zu fixieren. Er grüßte Gurletta mit so viel Aufmerksamkeit, wie er in diesem schwierigen Moment ermöglichen konnte. Ja, Gurletta hatte sich gut an ihn erinnert. Berti war in der Tat eine stattliche Erscheinung. Obwohl sie, so vermutete Gurletta, etwa das gleiche Alter hatten, wirkte er erheblich besser in Form als sie. Das Grau seiner Federn glänzte gesund und frisch. Die Ränder seiner dunklen Färbungen auf den Flügeln waren klar gezeichnet. Und dennoch sandten seine Augen bei der Begrüßung die traurige Botschaft: Meine geliebte Jolante wurde mir von einem menschlichen Verbrecher entrissen. Dieser Blick stach Gurletta schmerzhaft ins Herz. Sie brachte einen leisen Satz hervor: Mein Beileid, ich habe von diesem Schicksalsschlag gehört. Aber sogleich spürte sie, dass ihre Bemerkung unzureichend war. Unzureichend sein musste, weil ihre Worte nicht fähig sein konnten, das Leiden des Witwers zu lindern. Als endlich Fritz mit einem Seitenteil einer Waffelschale landete, hellte sich die gedeckte Stimmung der älteren Generation auf. Der muntere Kerl hatte Mühe, das Beutestück durch das Taubnetz zu zerren. Dabei lachte er über sich selbst am meisten. Dies sorgte für Heiterkeit. Da inzwischen auch der Tannenzweig aufrecht stand und festgebunden war, konnte die kleine Gesellschaft nun gelöst mit der Feier beginnen. Beim Picken der Festspeisen kam man auf das Thema Wohnsituation in der Altstadt zu sprechen. Darüber wurde unter den Tauben unentwegt diskutiert. Früher, meinte Gurletta, soll in Regensburg paradiesische Zustände geherrscht haben. Die Häuser verfielen und in dem brüchigen Gemäuer gab es die besten Brutplätze. Aber seit man sich anschickt, die alte Bausubstanz wegzureißen oder zu Edling Geldanlageobjekten aufzupeppen, verschwinden die Einfluglöcher zu den Dachböden und die Löcher in den Fassaden. Berti erzählte: Ich habe früher mit meiner Frau am Bahnhofsgelände gewohnt, aber keine Chance mehr. Die Lagerhalle wurde gnadenlos niedergerissen. Jetzt wohne ich am Dach eines Hauses an der Weinlände. Nur mit viel Glück habe ich es geschafft, das Nest so zu stabilisieren, dass es nicht herunterkracht. Da lobe ich mir den Dom, warf Agnes ein, den reißt niemand ab. Aber man verhängt alles mit Taubennetzen, klagte Jakob, als ob wir dem Dom schaden würden. Berti wusste zu erzählen, vor ein paar Jahrzehnten wollte man angeblich die halbe Stadt niederreißen und irgendwelche Betonkästen hinstellen. Aus dieser Zeit stammt das Kaufhaus am Neupfarrplatz. Es sollte sogar eine breite Straße mitten durch die Innenstadt gebaut werden. Wahnsinn! Gottlob hat man das verhindert. Heute hat man mehr Gefühl für das Vorhandene, meinte Jakob. Gurletta richtete sich auf. Aber was tun Sie? Sanieren, sanieren, sanieren. Alles fein säuberlich sanieren. Damit ja keine Taube eine Möglichkeit bekommt, ein Nest zu bauen. Fritz sah die Sache anders. Ach, man findet schon noch genügend Nistplätze. Man muss nur Mut und Fantasie aufbringen. Alles hat sich immer irgendwie verändert. Und wo bitte soll man hin, wollte Gurletta wissen. Haben die früheren Taubengenerationen die Rohre von Klimaanlagen gekannt? Funkanlagen auf den Dächern? Tiefgaragen? Die Häuser, die vor etlichen Jahren saniert oder neu gebaut wurden, sind doch schon wieder marode. Und die neuen Häuser haben jede Menge Ecken und Winkel. Ein Kumpel von mir nistet hinter einem Verteilerkasten auf der Rückseite eines modernen Bürokomplexes. Exklusiv, sage ich euch, exklusiv. Solche Debatten führen niemals zu Einvernehmen. Das wusste auch Gurletta. Gerne hätte sie eingeworfen, wie sehr sie nach wie vor ihren Geschlechterturm liebte, der seit Jahrhunderten unbehelligt aus der Mitte der Altstadt ragte, und welche Existenzängste sie bei dem Gedanken überkamen, er könnte eines Tages saniert werden. Zweifelsohne würde dann die Einflugluke verschlossen werden und sie wäre in ihrem vorgerückten Lebensalter obdachlos. Doch sie hielt den Schnabel, weil sie nicht wollte, dass Bertie erfuhr, wo sie wohnte. Warum sie so fühlte, konnte sie sich nur vage selbst erklären. In nichts hineingezogen werden, aus dem man sich womöglich nicht mehr befreien konnte. Die Köstlichkeiten, die Jakob und Fritz auf den Christkindlmärkten beschafft hatten, waren bald verspeist. Agnes schüttelte die Reste von der roten Weihnachtsserviette und verstaute sie in einer Vorratsecke.